Ich bin Gary Joplin und ihr hört die Schwule Welle aus Freiburg.
Am Telefon ist nun einer der produktivsten Filmemacher Deutschlands, der schwerpunktmäßig schwule Themen auf die Leinwand oder den Bildschirm bringt. Er realisierte Reportagen und Dokumentationen unter anderem für die ARD, das ZDF, Dreisat und Spiegel TV. Er war zudem stellvertretender Programmdirektor und Chefredakteur von TIM, dem ersten TV-Sender für schwule Männer im deutschsprachigen Raum. In East West Sex and Politics wagte er eine Dokumentation über den Alltag einer kleinen homosexuellen Gruppe in Moskau. 2013 kam sein Film Out in Ost-Berlin, Lesben und Schwule in der DDR auf die Leinwand. Und nun präsentiert er am 1. Mai in Freiburg seine aktuelle Doku mit dem Film mit dem Titel Mein wunderbares West-Berlin. Die Rede ist von dem Regisseur und Filmproduzenten Jochen Hick, den ich nun am Telefon begrüßen darf. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle in Freiburg, Jochen Hick.
Guten Abend, hallo.
Hallo, grüße Jochen. Es hat schön, dass es geklappt hat. Du bist ja irgendwie mit dem Flugzeug gestrandet. Irgendwo, wo bist
genau,
du denn?
Genau, ich bin in Athen mit dem Flugzeug gestrandet. Wir mussten gerade alle wieder aussteigen und man versteht nicht so richtig das Problem. Erst war was technisch kaputt und jetzt sind wir zu schwer und gut. Also vielleicht bleiben wir noch eine Nacht hier.
Ui, alles sehr spannend. Ui. Aber schön, dass es noch immerhin geklappt hat im Telefon.
Genau,
ja, Jochen,
genau.
Mein wunderbares West-Berlin, der ja kürzlich auf der Berlinale erstmals vorgestellt wurde, ist dieser Film eine logische Fortsetzung deines letzten Films Out in Ost-Berlin oder wie kam das Projekt zustande?
Ja, er ist natürlich das Schwesterprojekt von Out in Ost-Berlin, was ja auch im Grunde 45 bis Mauerfall ging, vom Ostteil. Und wir haben jetzt das Pendant gemacht. Letztendlich soll es eine Trilogie werden und dann geht es eigentlich um 1990 bis heute. Aber es ist genauso auch eine Antwort vielleicht auf Ich kenne keinen allein unter Heteros, was ich ja 2003 gemacht hat oder der 2003 rauskam. Da ging es ja drum, alle, die auf dem Land leben. Und jetzt sieht man, wo alle, die auf dem Land lebten, eigentlich hingegangen sind, nämlich nach West-Berlin damals. Also nicht nur dahin natürlich, aber sehr viel.
Du hast ja selber lange eigentlich in Hamburg gelebt, beziehungsweise lebst sogar noch dort. Wie bist du denn selbst mit Berlin in Berührung gekommen? Was hat dich denn da an der Stadt so fasziniert?
Also komischerweise wollte ich ja nicht nach Berlin am Anfang, hat mich nicht so besonders gereizt von der Stadt und ich fand eigentlich Hamburg sehr viel spannender in dem Moment, aber das war auch 80, 81, 82 rum. Und dann bin ich halt eben erstmal in Hamburg gewesen. Aber es sind ja wirklich nur, damals waren es halt 3-4 Stunden mit Transit und heute sind es irgendwie 2 Stunden. Und ich bin auch sehr viel in Berlin, also bestimmt fast das halbe Jahr. Dann ist das eigentlich kein weiter Weg. Aber es ist ja so, Hamburg ist ja das Tor zur Welt, aber man kriegt ja irgendwann mit, dass die Welt dahinter liegt. Und deswegen muss man dann auch irgendwann weg.
Und als du den Film Mein wunderbares West-Berlin begonnen hast, was war dein Ziel? Wie kam es dann zu dem Projekt selbst?
Also zu dem Projekt selbst kam es, also weil es eigentlich noch gar nichts Historisches gibt über die Zeit 45 bis 90 oder überhaupt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das wurde ja immer nur so sporadisch, vielleicht mal manchmal so kleine Momentaufnahmen, vielleicht in manchen Filmen. Aber es gibt ja eigentlich noch gar nichts darüber. Das hätte man natürlich über ganz Deutschland machen können. Mhm. Aber wir haben uns jetzt mal auf Berlin beschränkt, weil es wird sonst auch einfach zu viel. Weil ja auch noch diese Bundesländer auch sehr verschieden mit Homosexualität ja auch umgegangen sind. Das weiß man ja auch mit Paragraph 175. Gab es zum Teil strengere und andere Verfahrensweisen, ob mehr Leute oder weniger bestraft wurden. Nichtsdestotrotz, Berlin ist natürlich ein toller Nukleus und das ist auch so ein toller Punkt, an dem man eigentlich im Grunde alles beobachten kann, was es gegeben hat. Was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht auch Schwulenbewegungen, zum Beispiel in Münster sehr wichtig und auch in Hamburg, sicherlich auch in Freiburg, auch in Bielefeld, in verschiedenen Städten auch sehr viel gab. Das gerät ja dabei immer so ein bisschen in Vergessenheit, aber an sich ist Berlin natürlich ideal, weil in Berlin gab es natürlich auch diese erste Gruppe Homosexuelle Aktion West-Berlin, die 72, 73 ihre ersten größeren Veranstaltungen inklusive Märsche über Kurfürstendamm und so gemacht haben. Und just davon gibt es sogar noch Filmmaterial. Das hat einer gedreht, Super 8. Also ganz tolle Aufnahmen auch, wo man eigentlich sieht, auch wie sie damals diskutiert haben, wie sie mit der linken Frage umgegangen sind. Das war eine sehr linke Gruppe und das kann man natürlich irgendwie alles sehen. Aber es ist auch die Zeit davor, weil ja Berlin die Stadt war, wo Männer mit Männern schon relativ früh oder auch fast die ganze Zeit tanzen durften. Das war ja nicht in allen Städten in Deutschland so. Und insofern gab es natürlich auch immer so eine relativ große Nachtclub- und Nachtlokal- und Bar-Szene, während man zum Beispiel in Hamburg versucht hat, mit Tanzverbot für Männer die Bars kaputt zu machen. Also und deswegen gibt es natürlich auch schon vor 69, also vor der Liberalisierung von Paragraph 175 in Berlin eine sehr, sehr lebendige Szene und davon sieht man eben auch einiges und auch Leute, die da teils vor und hinter der Bar gearbeitet haben.
Aber wenn so eine
gearbeitet,
Szene...
Na, vor der Bar meine ich jetzt nicht in Prostitution, aber das sieht man natürlich auch, dass da gibt es auch so einen kleinen Teil.
Aber wenn so eine Szene eher so versteckt ist, wie kommt man überhaupt an Material? Hast du da praktisch auch Pionierarbeit leisten müssen und überall suchen müssen?
Also man muss natürlich sagen, es gibt manches sehr, sehr wenig. Zum Beispiel gibt es sehr, sehr wenig Aufnahmen von den Interiors von Bars und Lokalen. Einfach deswegen, weil die Leute dann Angst haben, sie werden erpresst. Da durfte ja sowieso dann niemand mit aufs Foto. Und selbst heute war es noch so, dass sogar manche Fotos, die wir erst hatten, die zum Beispiel auch im Schwulen Museum liegen, dass dann die Leute am Schluss sogar heute noch Angst hatten, diese Fotos wegzugeben, obwohl das Fotos von Anfang der 60er Jahre sind, also dass sie in einem Film erscheinen. Erschütternd ist eigentlich relativ, wie wenig das öffentlich-rechtliche Fernsehen gemacht hat. Also wir haben natürlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen tausendmal mehr gefunden, als wir zu schwul und lesbisch im DDR-Fernsehen gefunden haben, weil da war ja praktisch nichts oder erst in den 80er Jahren ging es so ein bisschen los mit so ein paar Diskussionsrunden und so. Aber es ist einfach insgesamt zu wenig und deswegen mussten wir natürlich auch auf so Super-8-Materialien und was man natürlich auch gerne macht, wenn sie gedreht sind, das ist auch was bringt, viel auf Fotos, auf Videomaterial, auf alle verschiedenen Sachen zurückgreifen. Man fragt halt immer weiter und weiter und dann kennt wieder einer den, dann kennt wieder einer den. Mhm. Es war relativ viel, wir haben wahnsinnig viel gesichtet, aber man muss auch sagen, es ist eigentlich im Grunde erschütternd, wie wenig es ist. Und wenn man eigentlich überlegt, wie wenig, also in Deutschland war ja sowieso dieses Document sehr viel weniger verbreitet als in den USA. Die haben ja wahnsinnig viel Material über ihre gesamte Bewegung. Und da wurde ja wirklich bei allem mitgedreht, allein bei ACT UP, bei all diesen Sachen. Die können ja ganze lange Filme daraus machen. Wurde in Deutschland nicht gemacht. Also muss man ganz ehrlich auch sagen, was schade ist. Also so, dass es zum Beispiel ganz wenige Aufnahmen von ACT UP Aktionen gibt. Also wir haben eine drin, da hatte ich damals zufällig gedreht für ein ganz anderes Stück im Fulda Dom, als es die große ACT UP Demonstration gab zum Abschluss der Bischofskonferenz 1991, als sie sich da als Tote hingelegt haben und mit Fußtritten aus dem Dom befördert wurden und gleichzeitig auch noch zum Teil Leute in Talaren getreten haben. Also sowas gibt es dann, aber es gibt natürlich irgendwie wenig. Am Schluss finden jetzt die Leute, dass wahnsinnig viel drin ist, was natürlich auch an der schnellen Schnittfolge und dadurch, dass wir über 4,5 Jahrzehnte gehen, dem auch ein bisschen geschuldet ist. Und ich meine, wir hätten auch einen doppelt so langen Film natürlich machen können, aber wer schaut ihn sich dann an? Das ist natürlich die andere Sache. Aber am Ende sind wir zu den Sachen gekommen. Fotos gibt es natürlich relativ viele. Also das kann man schon sagen. Also auch die Leute waren sehr offen mit ihren Privatfotos, was sie uns davon gegeben haben. Und man kriegt auch viel einfach so ein Lebensgefühl. Wir zeigen ja auch so ein bisschen, wie war die Zeit denn damals? Und wir zeigen ja nicht nur so, das waren jetzt die kleinen Schwulen und Lesben, also bei uns sind es jetzt hier da vor allem Schwule, in ihrem Bubble, sondern wir zeigen durchaus auch, welche gesellschaftliche Relevanz hatten denn auch die Schwulen für den Rest der Gesellschaft? Was ging denn auch von ihnen aus? Und was hat sie wiederum von gesellschaftlichen Sachen, die zu der Zeit passierten, geprägt?
Und du hast auch sehr viele Zeitzeugen noch gesprochen, wie Romy Haag, Rosa von Braunheim kommt zu Wort,
genau.
Ades Zabel kommt natürlich auch zu Worte. Da habt ihr auch lange Gespräche geführt mit denen.
Wir haben mit allen relativ lange Gespräche geführt. Nicht ganz so lang, wie wir damals in Autonos-Berlin. In Autonos-Berlin haben wir gleichzeitig auch für ein Zeitzeugenprojekt gedreht und haben dann praktisch auch teilweise über 4 und 5 Stunden Gesprächen, also jeweils eine Stunde noch generiert. Das war so ein Parallelprojekt, weil irgendwie manche Sachen macht man auch nur einmal und manche Sachen können auch Leute nur einmal ein erstes Mal erzählen und manche Sachen erzählen Leute auch gar nicht mehr, weil es zum Teil manche davon leider auch nicht mehr gibt. Und hier war es aber schon so, dass wir vielleicht bis zu, sagen wir mal, das längste Interview war 6-7 Stunden, aber von jemandem, von dem wir auch wirklich auch nochmal so ein langes Zeitzeugeninterview machen wollten. Die anderen bewegen sich so zwischen einer Stunde und zwei Stunden. Das hat immer damit zu tun, dass man am Ende, man weiß schon, wo man die Leute dann ungefähr, was so ihr Part im Film sein wird, weil es kann ja nicht immer jeder über alles sprechen, vor allem, wenn man so viele Protagonisten und das so breit zeigen will. Mhm. Aber es ist dann total ärgerlich, wenn man dann etwas ganz Bestimmtes zu einem anderen Thema nicht hat. Und da gab es natürlich immer so einen allgemeinen Fragenkatalog, den man allen stellt und dann halt die spezifischen zu den einzelnen Personen. Und da kommt einiges zusammen, vor allem wenn man es dann noch transkribiert, ist das schon beachtlich.
Ja, wir sind leider schon am Ende unseres Gesprächs, was auch mehr können. Ich demnächst noch mehr Fragen. Und zwar bist du ja auch in Freiburg zur Schwulen Filmwoche am 1. Mai.
Genau.
Und dann kann man also auch beim Publikumsgespräch dich auch noch befragen zu dem Film.
Genau, absolut. Und freue ich mich, dass, genau.
Du warst schon in Freiburg?
Wer fragen will? Ja, ja, natürlich war ich schon in Freiburg. Ja. Freiburg ist ja ein hübsches Städtchen. Und es gibt ja sogar eine Person, Wieland Speck, der ist aus Freiburg und erzählt auch, dass er aus Freiburg kommt, der im Film auch drin ist. Und insgesamt haben wir überhaupt aus dem Südwesten, also von Schwaben bis Baden, eigentlich einen relativ großen Pool an möglichen Protagonisten gehabt. Konnte man natürlich nicht alle nehmen. Also man fragt sich auch, warum sind so viele Schwaben und Badener in Berlin. Aber das ist wirklich, fanden wir fast statistisch hoch, jedenfalls für unsere Recherche. Und Wieland Speck ist eben, der ist ja, ich glaube, 51 geboren. Mhm. Und er hat sogar in der Kommune gelebt und hatte auch sein schwules Coming-out schon längst in Freiburg. Und der kann sicherlich auch noch sehr viel mehr erzählen, als er jetzt im Film erzählen könnte über Freiburg. Aber es ging ja uns um West-Berlin.
Ja, wir sind also gespannt auf jeden Fall dann, was wir noch dann erleben am 1. Mai bei dem Film und wenn du dann auch persönlich in Freiburg sein bist. Wir danken dir auf jeden Fall jetzt erstmal für das Interview und auch unter den widrigen Umständen jetzt am Flughafen und wünsche dir eine gute Heimreise. Ich hoffe, es geht heute noch zurück nach Deutschland.
Genau, im Notfall, also Athen ist ja nicht die schlimmste Destination, da könnte man schon noch eine Nacht verbringen, aber wenn die sich jetzt nicht entscheiden und es geht noch ein paar Stunden, ist halt ein bisschen doof. Also euch gute Sendung noch und
Dankeschön. Bis
dann. Und ansonsten kann man auch vieles auf den Webseiten lesen. Wir haben auch einen ganzen Abriss über die Zeit, kleine Porträts von den Personen. Mhm. Unter www.mein-wunderbares-west-berlin.de.
Alles klar, das war Jochen Hick, dessen Dokumentation Mein wunderbares West-Berlin am 1. Mai 2017 um 19 Uhr bei der 33. Schwulen Filmwoche Freiburg zu sehen sein wird. Nach dem Film findet, wie wir gesagt haben, gerade ein Publikumsgespräch mit Jochen Hick statt.
Grüß euch, ich bin der Händel Klaus, Drehbuchautor und Regisseur des Films Kater. Und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.